Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Liebes Publikum, bevor wir heute beginnen, drücken Sie gerne mal auf Abonnieren. Wenn Ihnen gefällt, was wir hier so senden, über welche Themen wir senden, drücken Sie auf Abonnieren oder auch auf Like, wenn Ihnen gefällt, was jetzt gleich kommt.
Geladen heute im Podcast Tilman Fahle. Herzlich willkommen.
Danke, dass ich hier sein darf.
Sie sind German Chemicals Lead bei Quantis, einer Nachhaltigkeitsberatung unter dem Dach der Boston Consulting Group, und in Ihrer vorherigen Rolle als Director Automotive and Batteries bei der Beratung System IQ, da haben Sie den Batteriepass, über den wir heute reden, mitentwickelt und haben ein Konsortium gegründet und auch geleitet.
Liebes Publikum, stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen in einem gebrauchten E-Auto, möchten das erwerben und vor dem Kauf fragen Sie sich natürlich, naja, in welchem Zustand ist die Antriebsbatterie? Und da kommt der Besitzer auf Sie zu und zeigt Ihnen einen sogenannten Batteriepass. Und mit einem Klick auf diesen QR-Code, da können Sie die gesamten Batteriedaten einsehen. Wie wurde die Batterie behandelt? Alle Betriebstemperaturen, alle Ladezyklen, alle Geschwindigkeit, mit dem der Vorbesitzer dort geladen hat, die Ströme, den Gesundheitszustand der Batterie und die Restkapazität. Also im Prinzip alles das, was Sie wissen wollen, was Sie interessiert. Darüber hinaus gibt es noch Details zur Batterie, zur Zellchemie, zum Hersteller des Batteriepacks und Infos über Recycling. Herr Fahle, habe ich da gerade zu viel versprochen oder ist genau so ein Batteriepass gerade auf dem Weg und bald Realität für uns alle?
Es geht schon sehr gut in die richtige Richtung. Da werden sich sicherlich einige gleich denken, das klingt aber nach einer Menge personenbezogener Daten, und da kann ich auch gleich erstmal ein bisschen Sorgen wahrscheinlich dämpfen. Keine personenbezogenen Daten, also auch wo habe ich geladen, wann habe ich geladen, wo bin ich lang gefahren, all das wird nicht Teil des Batteriepasses sein. Was sicherlich Teil des Batteriepasses sein wird, werden eben Ladezyklen sein, die erwartete und auch noch verbleibende Lebenszyklus, State of Health insgesamt, eben auch Informationen zum CO2-Fußabdruck, zu Nachhaltigkeitsinformationen, zu der Chemie, die darin enthalten ist, den Materialien, vieles, vieles mehr. Wir zählen 105 Datenpunkte. Wir kommen noch dazu, woher diese Datenpunkte denn kommen. Also viele Informationen, die aus Perspektive der Performance, der Leistung, dem Wert und auch Wert für Unternehmen, wie auch Privatpersonen und der Regierung und der Nachhaltigkeit sehr relevant sein werden.
Fassen Sie aber doch für uns nochmal ganz kurz zusammen, woher kommt denn diese Idee für diesen Batteriepass? Was steckt da denn für ein Konzept dahinter?
Die Idee vom Batteriepass, sie kommt ursprünglich von der Europäischen Kommission mit dem Hintergedanken, dass Batterien ja inhärent, also erstmal sehr komplexe technische Produkte sind, sehr teuer, sehr fortschrittlich letztendlich in fortschrittlichen Produkten, auch den Autos natürlich oder stationär Batterien enthalten, sind über einen langen, langen Lebenszeitraum, werden die angesteuert, brauchen letztendlich auch entsprechende Wartung und brauchen die vielen Daten über den Lebenszyklus. Da ist viel Potenzial auch für Circular Economy, Kreislaufwirtschaftsmaßnahmen, natürlich auch Informationen zu der Nachhaltigkeit rund um die Batterie. Und um diese Daten produktbezogen zusammenzubringen, dafür wurde der Batteriepass ins Leben gerufen, als erste von vielen digitalen Produktpässen so genannt. Und dafür wurden auch Gesetze auf den Weg gebracht. Und die werden ab 2027 auch ins Leben gerufen.
Liebes Publikum, an der Stelle, wir haben natürlich auch hier als Moderatoren immer versucht, zum Beispiel Daten über dieses iPhone von mir rauszukriegen, über sämtliche Herstellerdaten von E-Autos. Das ist super, super schwer, auch wenn man sich da im Internet ein bisschen auskennt, wo man nachgucken muss. Das ist einfach heutzutage nicht einfach als Anwender von Batterien. Deswegen holen Sie da nochmal aus, Herr Fahle. Das ist ja ursprünglich eine Idee, also der Batteriepass, von der EU-Kommission. Da haben wir auch schon mal vor ein paar Jahren mit dem EU-Abgeordneten Malte Gallet darüber gesprochen. Das, glaube ich, war bei der Batterieverordnung ursprünglich mal eine Idee, oder? Daher kommt das.
Ja, genau. Und tatsächlich ist das auch verabschiedet worden und vorletztes Jahr in Kraft getreten. Und entsprechend von der EU-Batterieverordnung wird ab Februar 2027 der Batteriepass als Teil von der Verordnung für alle Batterien, größeren Batterien, die auf den EU-Binnenmarkt kommen, verpflichtend werden. Und das ist auch eine gute Sache, dass das so ist, weil es eben nicht ist, dass ein paar, die sich Mühe geben, das dann mit Extrakosten machen müssen und andere eben nicht, sondern alle Verkäufer von Batterien, von den großen, tatsächlich nicht vom Handy, sondern alle Industriebatterien, alle Traktionsbatterien, alle größeren und auch so Scooterbatterien, werden das eben machen müssen, ob es ein Tesla ist oder ein BYD oder ein VW, ganz gleich, werden das eben in Verkehr bringen müssen. Und das ist eben eine kleine Datenbank, die mit diesen Batterien in Verkehr kommen muss. Und dadurch ist es eben eine Level Playing Field, wie man so schön sagt, und dadurch auch Datenvergleichbarkeit.
Jetzt so neben den Verbrauchern, wie Patrick es eben schon hervorgehoben hat, dann sollen auch noch die Recycler, die Händler, Verkäufer, die Versicherer, die Hersteller und auch Batteriezulieferer von diesem Pass dann letztendlich profitieren. Da werden wir immer so ein bisschen hellhörig, wenn es dann immer so heißt, ja, wir haben ja eine Lösung für alle, es ist ganz toll, alle profitieren. Ist das wirklich so oder gibt es da vielleicht auch für manche Gruppen irgendwie, für manche Akteure so in der Kette dann doch auch ein paar Nachteile dadurch?
Letztendlich verantwortlich, den Batteriepass aufzusetzen, wird der sogenannte Economic Operator sein. Das ist die Firma, die letztendlich das Produkt in den Markt bringt. Und die müssen die Daten auch einsammeln. Also denken wir zum Beispiel an den CO2-Fußabdruck. Der entsteht ja nicht am Implementieren der Batterie, sagen wir mal, in ein Elektrofahrzeug, sondern insbesondere ja am Herstellen der Materialien und dann am Herstellen der Zelle. Wir denken an das Forming oder eben Calendering. Das sind sehr energieintensive Prozesse. Also letztendlich bei der Zellherstellung insbesondere und Materialherstellung. Das heißt, die eigentlichen Inverkehrbringer der Batterie, die müssen diese Daten ja von ihren Zulieferern einsammeln. Und das erzeugt schon gewisse Aufwände und Komplexitäten eigentlich im Prozess und in den Beziehungen zu den Zulieferern. Und das kann schon aufwendig sein, insbesondere natürlich für mittelständische Unternehmen, die jetzt nicht so große Massen an Batterien einkaufen und entsprechende Verhandlungspositionen haben. Gleichwohl die großen Automobilhersteller, die sind da schon auch länger auf dem Weg und die machen den Weg so ein bisschen frei, ne? Und haben da auch erste Lösungen schon fast fertig. Dadurch entwickelt sich schon dieses Ökosystem der Daten.
Genau, gehen wir vielleicht mal ein bisschen rein, weil Patrick und ich, wir sind natürlich schon begeistert, ehrlich gesagt, von diesem Batteriepass und dass er jetzt dann doch relativ zeitnah auch kommen soll. Wir haben hier schon öfter auf die Problematik beim Recycling im Moment hingewiesen. Vielleicht können Sie das nochmal zusammenfassen, was da der Batteriepass dann bedeuten wird für die Recycler.
Interessant ist es da schon, wenn die Batterie auf den Hof kommt und man gar nicht genau erkennen kann, wie ist die strukturell aufgebaut. Und die über den QR-Code könnte dann ein Batterie-Recycler schon erkennen, wie habe ich die zu behandeln, ist sie überhaupt erstmal sicher, in welchem Zustand ist sie, dann wie muss ich die auseinandernehmen, also kann ich zum Beispiel schneiden, welche Tools müsste ich dafür benutzen, wie kann ich die sichern und kann ich die automatisiert auseinandernehmen und auch in welche Prozesse kann ich die hineinbringen. Denn die Zuhörer, die hier zu den Recycling-Folgen dabei waren, wissen ja auch, also in den Chemcycling-Prozess darf ich auf keinen Fall die falschen Chemien hineingeben, um dann zu den richtigen Ergebnissen zu kommen. Also eine LFP-Batterie in einen NMC-Prozess zu werfen, versaut man sich dann die ganze Charge. Entsprechend sind die Informationen an verschiedenen Stellen schon sehr wertvoll. Das haben wir auch mal modelliert und sind dann auch zu recht signifikanten Vorteilen gekommen, die richtig Geld wert sind für die Unternehmen, die daran beteiligt sind.
Liebes Publikum, wenn Sie diesen Batteriepass schon mal in erster Version einsehen wollen, dann gehen Sie jetzt auf thebatterypass.io. Da können Sie so eine Art Dummy-Demo sehen, wie sich das Konsortium das so vorstellt. Das war jetzt ein sehr guter Einstieg, Herr Fahle, jetzt mit der Zellchemie. Das wird auf jeden Fall drinstehen. Sagen Sie nochmal ganz grundsätzlich, wie sieht dieser Batteriepass aus und was steht drin? Sie haben über 105 Datenpunkte gesprochen. Was sind diese Datenpunkte?
Also die Datenpunkte, das ist wichtig, die werden grob definiert durch die Batterieverordnung, aber eben doch nicht im allerletzten Detail. Das ist auch ganz wichtig, dass die Regulierung da nicht überreguliert. Und es wird auch möglich sein, dann freiwillige Datenpunkte festzulegen, weil es soll eben auch ein Business-Tool sein. Ja? Und wir haben das einmal differenziert nach etwa 7 Gruppen. Und da ist es gibt einmal Basisinformationen wie die Batteriekategorie, Masse, Status und so weiter und auch den Hersteller. Dann Labels und so Konformitätsdaten, wie das CE-Label, das natürlich allen bekannt ist, und Testresultate für Sicherheit, CO2-Fußabdruckdaten, Supply Chain Due Diligence Daten sind auch mit dabei, die ja auch zum, ja, relativ kontrovers, sagen wir mal, diskutiert werden. Dann viertens Material- und Kompositionsdaten, da gehören einmal so Toxizitätsdaten dazu, aber eben auch die Zusammensetzung, kritische Rohmaterialien, ne, Batteriechemie, in Anode, Kathode, Elektrolyt. Und dann sechstens Circularity-relevante Daten, inklusive auch dem Blowout. Ja, das wird dann, wie wir eben besprachen, auch recht relevant für die Reparatur oder dann auch für das Recycling und natürlich auch für das sichere Handhabe. Und siebtens und letztens dann Performance und Durability. Da geht es wirklich auch um eben die State of Health. Für mich persönlich eigentlich das Spannendste, wie viel Restwert ist eigentlich noch in der Batterie, ne? Über eine standardisierte digitale Schnittstelle wirklich zu wissen, wie geht's der jetzt eigentlich?
Ja, ein ganz gutes Stichwort. Volvo setzt ja scheinbar diesen Batteriepass tatsächlich schon in dem XC90 SUV ein. Stimmt das und gibt es da schon irgendwelche Erfahrungswerte?
Umgesetzt wurde das von auch einem Konsortialpartner von uns, Circulor, die da relativ früh am Markt waren mit solchen Themen. Die sind ursprünglich spezialisiert in Tracking and Tracing, also wirklich hoch bis zu der Mine, gerade so Menschenrechtsthemen nachzuvollziehen. Wo laufen die Metalle eigentlich lang? Wo kommen die her? Dieses Thema Kobalt aus dem Kongo, diese Menschenrechtsthematiken sind natürlich ein sehr sensibles, was natürlich noch zu bearbeiten ist im Batteriebereich. Und über diese Expertise haben die früh angefangen, Informationen über die Wertschöpfungskette von Batterien zu sammeln und hatten dann eins dieser frühen Pilotprojekte für Volvo durchgeführt und damit, glaube ich, einen der ersten kommerziellen Batteriepässe in die Praxis gebracht. Der ist wohl live und jetzt in dem Produkt auf dem Markt, at scale, wie man so schön sagt. Und das ist natürlich wundervoll zu sehen, dass es einfach auch funktioniert.
Und jetzt nochmal ganz konkret, dieser Batteriepass wird für alle europäischen Batteriehersteller gelten ab 2027 oder für alle Unternehmen, die in Europa Batterien verkaufen?
Letzteres. Und da ganz wichtig, gut, dass Sie das nochmal nachfragen. Also, wie ich es eingangs gesagt hatte, es zählt für alle, die nach Europa verkaufen, ganz gleich, wo die Firma sitzt oder wo sie herkommt. Und das ist ein ganz, ganz zentrales Element von dem Design, von der Regulierung. Es gilt wirklich für alle. Ja, es ist nicht irgendwie, dass dadurch eine Ungleichheit entstünde zwischen den Herstellern. Muss auch so sein, weil ansonsten wäre es ja ein wahnsinniger Wettbewerbsnachteil unter Umständen, wenn das jetzt teuer würde. Sondern es geht wirklich darum, dass letztendlich alle Batterien, die nach Europa hereinkommen, davon betroffen sind und also alle nicht ganz, weil ja kleine Elektronik davon nicht betroffen wäre, aber doch ein sehr, sehr, sehr großer Anteil des Marktes. Was wir aber obendrein sehen, dass jetzt beispielsweise gerade große asiatische Hersteller sich da auch schon auf den Weg gemacht haben. CATL beispielsweise ist Teil von einem Konsortium, das sich jetzt auch schon recht medienwirksam positioniert hat. Pathera heißen die, die jetzt auch einen Batteriepass entwickeln und selber also an Lösungen bauen und auch China sich quasi als Nation Antworten sucht auf die europäische Initiative Batteriepass und eine sogenannte China Battery ID entwickelt. Also diese sogenannte Soft Power Europas, ne, es gibt diesen Vorschlag und andere Märkte entwickeln dazu passende Lösungen, um darauf reagieren zu können, auch eben auf den europäischen Markt, der immer noch die größte Wirtschaftseinheit der Welt ist, reagieren zu können und weiterhin hineinzukaufen, zu verkaufen. Und ich sehe das als sehr positiv, auch für bessere Performance, bessere Qualität und bessere Nachhaltigkeit für den globalen Batteriemarkt, ne?
Also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr begeistert. Es ist immer besser, wenn man dem Verbraucher so viele Informationen wie möglich irgendwie gibt. Also wenn der Beipackzettel sozusagen detaillierter werden muss. Ganz, ganz toll. Diese einzelnen Punkte sind natürlich ganz toll, wenn man die so durchliest. Ich weiß, wie viel Kapazität drin steckt, was für ein Batterietyp da drin steckt. Wie gesagt, ich scheitere manchmal irgendwie rauszufinden, was bei großen Batterien an Zellchemien drinsteckt, weil es einfach im Internet nicht einfach transparent gelistet wird. Jetzt sind die Risikostoffe da drin. Sie haben es gesagt, der Gesundheitszustand der Batterie wird auch gelistet. Das sind alles sehr, sehr naheliegende Teile. Jetzt gibt es aber auch diese Sachen CO2, Fußabdruck und vor allem die soziale Nachhaltigkeit. Da können wir gleich mal drüber sprechen. Das klingt jetzt wiederum nach etwas, was irgendwie zu einem Bürokratiemonster ausarten könnte. Hoffentlich nicht. Fangen wir kurz mit dem naheliegendsten Grund da mal an. Also der Gesundheitszustand der Akkus. Das ist etwas, was die Leute, glaube ich, da draußen interessiert. Reden wir hier über eine digitale Schnittstelle zu diesem Batteriepass, also sozusagen die digitale Schnittstelle zwischen VW, die jetzt sozusagen die Daten der Batterie aufbereiten, hin zu diesem Batteriepass? Oder sind das irgendwelche standardisierten Daten, die dann da gelistet werden?
Der Batteriepass selber wird jetzt ja kein weiterer Chipset sein, der auf den Batterien oder Batteriezellen sitzt, sondern letztendlich ist es den Economic Operators, den Verantwortlichen für den Batteriepass selber überlassen, wie sie die Datenpunkte erheben. Auch wieder ganz wichtig, das Ganze ist, wie man so schön sagt, technologieoffen gestaltet. Am Ende ist es die Verantwortung der Unternehmen, wie bei allen Marktkonformitätsthemen, diese Themen eben zu lösen. Es hängt halt sehr stark davon ab, was für eine Batterie, in welchem Anwendungsbereich das denn eigentlich ist. Also ob es jetzt eine Marien- oder eine Automobil- oder eine Stationärbatterie ist, wird eben anders bewertet werden müssen. Entsprechend wird sich das im Batteriepass auch anders abbilden. Das wird dann eben auslesbar sein über den QR-Code letztendlich, der dann zugänglich ist über ein Smartphone und rollenbasiert. Also es wird für die verschiedenen Parteien unterschiedliche Zugangsprofile geben, wie es halt üblich ist bei jeder Software. Und darüber kann man das dann auslesen. Also man braucht das eben keine physische Schnittstelle, dass man jetzt mit einem Stecker daherkommt, sondern man kann es eben einfach über den QR-Code machen. Natürlich alles datensicher. Und das erweitert dann, glaube ich, nochmal eine Möglichkeit, schnell an die Daten zu kommen, aber eben doch auch datensicher.
Dann stellt sich mir eigentlich gleich die Frage, gibt es denn da irgendeine Kontrollinstanz, die nochmal diese Daten auch wirklich checkt oder vielleicht sogar Sanktionsmöglichkeiten? Ist sowas irgendwie eingeplant für Unternehmen, die dann tatsächlich das nicht liefern, die Daten, oder vielleicht auch nur Daten, die eigentlich völlig unrealistisch sind?
Ja, grundsätzlich sind die Economic Operator selbst erstmal verantwortlich für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten. Das heißt, da muss dann auch eine Auditierung möglich sein. Das heißt, es ist auch schon sehr nahe belegt, dass dann auch eine Auditierung, Auditierungsschnittstellen entsprechend vorangelegt sind. Letztendlich ist es so, dass wer den Batteriepass nicht hat oder schlecht hat, könnte vom Verkauf in den europäischen Markt ausgeschlossen werden. Also letztendlich ist es ein Marktzugangskriterium. Also das ist auch, glaube ich, nochmal wichtig zu wissen. Es ist kein optionales Ding, mache ich nicht, sondern es ist tatsächlich ein Marktzugangskriterium. Es ist verpflichtend, den zu haben und auch richtig zu haben, so eben wie das CE-Label auch. Wer den nicht hat, wird die Batterie nicht verkaufen dürfen nach Europa.
Ja, Wahnsinn zu hören. Das ist natürlich dann ein großer Spielraum für Sanktionen. Ich mache es jetzt nochmal sehr, sehr konkret. Stellen wir uns mal vor, wir sitzen irgendwie in einem brandneuen Volkswagen, Elektroauto. Da steht dann irgendwie der Hersteller dieser Zelle, kommt irgendwo aus China, vielleicht KTL oder BYD. Der Hersteller des Packs wird auch nochmal angegeben, vielleicht sogar der Hersteller der Module. Da müssen Sie mal kurz kommentieren, ob das wirklich so ist. Vielleicht kann ich sogar sehen, wo das Batteriemanagement herkommt. Die genaue Kapazitätsgröße der Module, der Zelle, des Packs insgesamt aufgeschlüsselt. Die Batterie selber, also die Chemie NMC81 zum Beispiel mit siliziumhaltiger Anode, der genaue Elektrolyttyp beispielsweise. Sind das so typische Beispiele, die ich auf jeden Fall als Verbraucher einsehen kann?
Teils. Geht in die Richtung von der Detailtiefe, war das jetzt wahrscheinlich schon ein kleines bisschen weit. Ja, also die einzelnen Module werden jetzt wahrscheinlich dann nicht abgebildet werden, aber natürlich die Art der Chemie beispielsweise dann schon.
Uns interessiert natürlich besonders auch diese Komponente der Materialherkunft. Wir haben das vorhin schon mal kurz oder Sie auch angesprochen mit dem Kobalt. Das ist natürlich auch immer so ein großes Thema auch in den Medien gewesen, wegen Kinderarbeit oder grundsätzlich schlechte Arbeitsbedingungen. Wie weit ist das nachvollziehbar, wo dann wirklich diese Batteriematerialien aus meinem Pack irgendwie herkommen?
Ja, der Batteriepass wird in der Tat den Supply Chain Bericht enthalten, entsprechend auch dem Gesetz und den europäischen Gesetzgebungen. Das erhöht natürlich, sag ich mal, die Transparenz auch gerade für die Konsumenten, einfach da leicht drauf zugreifen zu können. Also die gibt es schon in der Regel, diese Berichte liegen aber irgendwo auf Websites und ich weiß nicht, wie oft Sie die schon gesucht haben. Ich persönlich bisher noch nicht und es ist natürlich gut, dass sie dann leicht zugänglich vorhanden sein werden. Ist aber auch wichtig, sich bewusst zu machen, der Batteriepass selber ist jetzt kein Tracking-Tool, was jetzt spezifisch zu den Materialien gelinkt ist. Ja, also das ist kein technisches Tool, was dem zugewiesen ist und es erweitert jetzt auch nicht die gesetzlichen Verpflichtungen bezüglich diesen Menschenrechtsnachweispflichten. Ja, also das ist nicht eben das Ziel davon und es ist eben schon auch sehr herausfordernd, die Herkunft von Materialien tatsächlich physisch nachzuvollziehen.
An der Stelle muss ich sagen, das tut mir sehr, sehr weh zu hören, weil das war doch eigentlich die Idee, dass wir irgendwo die Lieferketten ein bisschen transparenter machen und vor allem, dass auch die chinesischen Hersteller ganz klar sagen, naja, das Kobalt kommt genau da aus dieser Mine, jedenfalls anteilig. Wenn das jetzt alles wegfällt, finde ich ein bisschen schade, aber auch in Zeiten von Lieferkettengesetzen wissen wir, wie schwer das ist ohne bürokratischen Aufwand. Also ich nehme an, dieser Teil ist irgendwie dann leider nicht umsetzbar. So lese ich das jedenfalls raus.
Ich weiß nicht, ich glaube, es hilft manchmal auch, die Dinge einfach separat zu halten. Also der Batteriepass ist jetzt sozusagen, ich sehe es so ein bisschen als Frontend. Ja, es ermöglicht dann dem Konsumenten, das Handy zu zücken, zu scannen und dann ist da der Link zu so einem Bericht. Den Bericht, den muss man ja auch erstmal erzeugen. Und wie der dann gefüllt ist und so, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Ich glaube, also so auch so ein Projekt wie der Batteriepass kann ja dann auch überkompliziert werden und könnte dann ja durchaus auch scheitern, einfach aufgrund der Komplexität oder Politisierung. Und ich glaube, da ist es auch fair zu sagen, dann nehmen wir das jetzt erstmal als Sieg sozusagen, als Etappensieg. Und das ist ja auch noch nicht 2027, setzen wir erstmal um und schauen wir erstmal, wie auch gerade das Lieferkettengesetz dann in die Implementierung kommt. Dann schauen wir mal weiter. Was ich wirklich sehr, sehr spannend finde, sind die Möglichkeiten, die technischen Materialien wirklich zu tracken, also physisch zu tracken, eben wie Sie gerade ansprachen, von der Mine im Kongo, dann über die verschiedenen Schmelzer, Refiner, über die Märkte, die ja auch eben nicht 1:1:1 laufen, sondern häufig über irgendwelche Trader laufen, also verschiedene Börsen laufen, das sehr, sehr komplexe Mechanismen. Das ist wirklich ziemlich schwierig. Gibt es verschiedene Anbieter und technische Möglichkeiten, das zu machen. Es sind aber eben verschiedene Themen, die ineinander greifen müssen und ich glaube, man muss an verschiedenen Stellen dran arbeiten. Da kann, glaube ich, Batteriepass einen Teil mitspielen. Sehen wir mal, wenn er dann ab 2027 in die Umsetzung kommt. Ich glaube, dann kann das mit beitragen.
Ja, ich spreche das auch deshalb an, weil in dieser Demo, die Sie ja mal entworfen haben, da ist die Rede von Recyclingquoten, sogenannte Recycled Content Share. Da hatten wir uns gedacht, naja, vielleicht sind die Jungs ja doch weiter als so gedacht. Es wäre ja toll, wenn man in einem E-Auto sitzt und weiß, wo kommt das Kobalt her. Andererseits ist die Kritik natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass das im Einzelnen sehr schwierig ist, wenn es dann Unterfirma gibt in China, die beispielsweise irgendwelche Chargen mischen und den Content sozusagen dann ineinander fließen und dann beispielsweise indonesisches Kobalt mit kongolesischem mischen. Das wäre ja tatsächlich einfach gar nicht bürokratisch zu tracken. Insofern verstehen wir das natürlich insgesamt. Gibt es denn noch irgendwie andere Kritik von Seiten Ihrer Konsortienmitglieder? Sagen die irgendwie, naja, hier müssen wir die Bürokratie schon irgendwie eindämmen oder gibt es irgendwie andere Sachen, die da an dem Konzept Batteriepass irgendwie was kritisieren?
Ja, also es ist wie bei allen neuen Projekten gibt es natürlich immer ein bisschen erstmal auch viele Fragen, muss man sagen. Es gibt durchaus auch Kritik, insbesondere aus der Warte von kleineren Produktsegmenten und aus dem Mittelstand. Bevor ich da reingehe, ich möchte noch einmal kurz zum Thema der Rezyklatanteile sprechen, wenn ich darf, weil tatsächlich sehe ich das ein bisschen differenzierter und ein bisschen anders als die Frage von Kobalt aus dem Kongo beispielsweise, weil Primärmaterialien kommen eben aus vielen verschiedenen Minen und werden dann eben in die Smelter reingeworfen, sozusagen, ganz vereinfacht gesagt, während es ja dedizierte Recycling-Unternehmen gibt, die ja auch aus ganz spezifischen, dedizierten Quellen herauskommen. Also gerade viel Rezyklat kommt ja aus der Produktion von Batteriezellen oder eben auch aus dem Recycling von Altfahrzeugen. Da lässt sich dann doch recht gut eigentlich herleiten, wo halt das Material herkommt. Das wird ja auch heute schon gemacht. Also fragen Sie BASF und Umicore oder SK Test, so größere Recycler. Wenn Sie denen sagen, ja, wir können ja gar nicht legitim sagen, wo Rezyklat herkommt, dann, ich glaube, dann wären Sie sehr interessiert an einem sehr ernsten Gespräch. Das lässt sich, glaube ich, schon machen. Es gibt da verschiedene methodische Herausforderungen, ohne Frage. Also ich komme ja auch aus der Nachhaltigkeitsberatung und da gibt es schon viele, viele Jahre und Jahrzehnte verschiedene Kritiken an den Berechnungsmethodiken. Das lässt sich mehr oder weniger gut machen. Ähnlich wie mit so diesen E-Fuels oder HVO-Blending-Thematiken gibt es Kritiken und auch natürlich auch Korruptionsprobleme. Das lässt sich aber zumindest eindämmen, wenn es gut geregelt ist, lässt sich machen. Das ist ungleich schwieriger bei Primärmaterial. weil es eben auch von den Minen, von den Quellen dann doch häufig in juristisch schwierigeren Ländern und weiter verteilt über die Welt hinweg ist. Insofern beim Rezyklat mache ich mir deutlich weniger Gedanken tatsächlich. Und die Informationen, die liegen dann, glaube ich, schon vor. Ich glaube, das wird eine sehr robuste Information sein.
Jetzt listet der Pass ja auch angeblich Daten zum CO2-Fußabdruck und der sozialen Nachhaltigkeit auf. Das ist für uns so ein bisschen undurchsichtig, ehrlich gesagt, weil gerade auch CO2-Fußabdruck, aber auch soziale Nachhaltigkeit, das ist ja sind so Themen, die, glaube ich, wenn man das hier im Podcast auch verfolgt hat, wie komplex die Lieferketten sind, wie komplex der ganze Herstellungsprozess ist, sehr, sehr schwer wahrscheinlich zu berechnen ist, oder? Also wie läuft das? Holen Sie uns da mal ab.
Ja, tatsächlich ist das mit dem CO2-Fußabdruck noch ein offenes Thema auch. Und da gibt es zwei große Fragestellungen. Zum einen die von der Datenqualität aus den Sekundärquellen. Es gibt große anerkannte Datenbanken. Da ist die Datenqualität zum einen sicherlich gut, aber immer aus Durchschnittsdaten und teilweise aus Studienbasis ist immer ein bisschen die Frage, wie verlässlich das ist. Und das sind eben immer irgendwelche Durchschnittswerte. Also wie nützlich sind diese Daten am Ende für die spezifische Wertschöpfungskette? Nun kommt dann auch auf der zweiten Seite die EU daher und sagt, ja, weil die eben nicht so nützlich sind, um tatsächlich Wertschöpfungsketten zu verbessern. Dafür brauchen wir eigentlich einen Fußabdruck. Das machen wir eben nicht aus Spaß, sondern um halt Dekarbonisierung voranzutreiben, brauchen wir Primärdaten. Wir brauchen Daten wirklich aus der Fertigung. Und dafür bringt die EU-Verordnung auch einen sogenannten Delegierten Rechtsakt, eine weitere kleine Regel, die spezifisch sagen soll, wie macht ihr das? Und zwar mit Primärdaten. Und dieser Rechtsakt, der wird gerade ganz, ganz heiß verhandelt auf oberster Ebene. Es ist sehr hochpolitisch, weil ein paar der Regeln, ja, da ist viel Geld dahinter, wie man die berechnen darf, weil ja auch CO2-Preise bestehen beispielsweise, ne? Und Grenzabgaben zu CO2. Und da ist dann teilweise viel Geld drin, wo das Geld dann hinfließt, wo dann Abgaben bestehen. Und das ist noch nicht raus, muss man ganz klar sagen. Das wird sich erst noch zeigen.
Wenn wir jetzt mal so ein Urteil wagen sollten, dann würde ich sagen, der Batteriepass funktioniert für den Anwender schon heute, glaube ich, sehr, sehr gut, wenn das so kommt, wie Sie skizzieren. Andererseits wäre es natürlich für neue, kleinere Startups in Deutschland oder Europa vielleicht auch gar nicht zu leisten, diese Daten so effizient aufzubereiten für den Batteriepass, wie das vielleicht große Konzerne wie CATL oder BYD aus China können. Das wäre jetzt so mein Gedanke, wenn man eben noch nicht so etabliert ist in Serien und Chargen. Management, kann das sogar negativ sich auswirken gegenüber kleineren Batterie-Startups in Europa, die dem noch nicht so gewachsen sind, diesem Batteriepass?
Ich empfehle da immer von der Seite der Pragmatik herzukommen. Also wie gesagt, ich komme aus dem Beratungsgeschäft und da lohnt es sich immer daher zu kommen, wie kriege ich möglichst schnell mein Ergebnis zu einem angemessenen Qualitätslevel umgesetzt. Und wir sehen absolut natürlich den Aufwand, gerade für mittelständische oder selbst größere Unternehmen, die eben einfach noch nicht solche Volumina auf den Markt bringen. Wir haben diese Analyse gefahren, wie groß ist eigentlich der Aufwand für die Umsetzung. Und natürlich sind die ersten Umsetzungen, gerade jetzt, wo noch Unstetigkeiten da sind, Unwägbarkeiten, die sind, muss man ganz klar sagen, die sind noch da. Aber zum einen sind die Unwägbarkeiten, können kein Grund sein, jetzt zu warten, einfach weil diese, ja, weniger als 2 Jahre sind jetzt nicht mehr so lang, das wirklich in eine Serialisierung zu bekommen. Deshalb würden wir in jedem Fall sehr, sehr, sehr stark anraten für alle Unternehmen, die da irgendwie betroffen sein könnten, sich auf den Weg zu begeben, sagen wir mal Readiness-Check, zu schauen, wie stehe ich eigentlich da? Man muss ja nicht gleich das Software-Team darauf setzen, aber sich zumindest schlau zu machen, ist, glaube ich, dringend zu empfehlen. Und dann zweitens auch zu schauen, welche der Datenpunkte liegen eigentlich wo, weil wir sind fest davon überzeugt, die allermeisten Datenpunkte sind ja schon da. Also wir sprachen vorhin über die Gefahrenroute oder Gefahrenstoffe in den Batterien oder Datenpunkte rund um Masse, ja, oder Herstellungszeitpunkt oder Nameplate Capacity. Das sind Datenpunkte, natürlich liegen die vor. Das ist alles sehr, sehr moderne Daten. Einige wenige sind sicherlich herausfordernd, aber das sind vielleicht 5-10%. Daher fast fertig sein und das letzte bisschen dann machen. Und bis dahin sind sicherlich die Großen dann schon fertig. Da kann man sich dann anhängen. Und das wäre so die Strategie, die ich im Wesentlichen empfehlen würde. Und dann lässt sich das, glaube ich, sehr schlank über die Bühne bringen.
Herr Fahler, herzlichen Dank für Ihre Erläuterung und Ihre Einschätzung. Liebes Publikum, jetzt schreiben Sie uns doch mal in die Kommentare. Können Sie es auch kaum erwarten, so wie Patrick und ich, dass der Batteriepass endlich kommt? Und was für Bereiche interessieren Sie denn da ganz speziell? Schreiben Sie es mal unter das Video oder unter den Podcast. Ansonsten hören oder sehen wir uns wieder am nächsten Sonntag. Machen Sie es gut bis dahin. Tschüss.
Dankeschön.
Wie immer freue ich mich, dass du zugehört hast. Wenn du uns noch weiter unterstützen willst, dann bewerte den Geladen-Podcast doch gerne in deiner Podcast-App. Das ist immer ganz wertvoll für uns. In Spotify und Apple, da gibt es dazu diese 5-Sterne-Funktion. Ein bisschen versteckt, aber die findest du bestimmt. Da kannst du auch gerne reinschreiben, was wir vielleicht in Zukunft noch besser machen können. Abonnier gerne diesen Kanal und empfiehl uns auch bei deinen Freunden und Bekannten weiter. Bedanken wollen Daniel und ich uns wie immer bei allen Gesprächsgästen, speziell bei unseren Partnerinstituten, die das hier überhaupt möglich machen. Und natürlich bei all denen, die uns auch hinter den Kulissen sonst noch helfen.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.